ORF Sound.
FM4 Podcast.
FM4
Science Busters.
Live.
Mit Martin Puntigam, Magister Andreas Jäger, Meteorologe und Moderator. Und Dr. Sigrid Stagel, Klimaökonomin von der WU Wien.
Sehr schön darauf gearbeitet. Kein Titel, Magister und Frau Doktor. Herzlich willkommen zu Frag die Science Busters 48 am 17. November 2025. Und die COP ist da, endlich wieder Klimakonferenz in Brasilien. Und 33 Jahre nach Rio haben wir Menschen gezeigt, wir können auch anders. Aber kein Grund zu verzagen, die kommenden Jahre werden zeigen, es geht noch schlimmer. Wir beantworten unter anderem: Wenn die Netzkosten weiter so steigen, können sich dann bald nur noch reiche Menschen sauberen Strom leisten. Wann werden Klimaziele so weit aufgeweicht sein, dass man gar nichts mehr davon übrig ist? Und müssen wir uns angesichts von Österreichs Klimaschutzbemühungen überhaupt noch einen Klimaminister leisten? Oder ist nicht ein billigerer Chatbot namens Norbert genauso gut? Mit mir im Studio Andreas Jäger, Meteorologe, Wissenschaftskommunikator und Magister. Hallo.
Hallo.
Und Sigrid Stagel, Ökonomin an der WU Wien, Professorin dort, glaube ich sogar, und ja, promoviert. Hallo.
Hallo.
Produzent, Regisseur der Sendung Martin Pieper, am Telefon Anna Teiretzbacher. Die Telefonnummer 0800 226 996 oder über Sprachnachricht per WhatsApp 0664 828 4444. Beschädigung von fremdem Eigentum und permanenter Rechtsbruch, damit waren natürlich viele nicht einverstanden und jetzt stehen sie vor Gericht, aber erstaunlicherweise nicht die RechtsbrecherInnen von den Regierungsbänken oder Industrielle und Geschäftsleute, die durch die Art, wie sie jahrelang gewirtschaftet haben, maßgeblich fürs Zustandekommen der Klimakatastrophe mitverantwortlich sind, sondern AktivistInnen, die gewaltfrei protestiert haben. 2 Jahre lang hat es die Proteste gegeben von der letzten Generation, System Change, Not Climate Change, Extinction Rebellion. Öffentlich wirksam, aber auch Menschen, die politisch sonst zurechnungsfähig sind, haben damals behauptet, Klimaaktivismus in der Form wird dem Klimaschutz schaden. Und die vielen normalen Menschen würden vergrämt, die ja nichts lieber täten, als Klimaschutz zu fördern. Das war damals schon haltloser Quatsch, aber mittlerweile sieht man auch, wenn es keine Gegenöffentlichkeit gibt, pfeifen viele Menschen einfach auf Klimaschutz. Jetzt gibt es seit 10. November in Brasilien wieder eine Klimakonferenz, aber Sigrid Stagel, warum eigentlich? Weil den CO2-Ausstoß der vielen Flüge hätte man sich eigentlich auch sparen können. Spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen ist ja gezeigt worden bis heute, wenn es darauf ankommt, ist politisch und ist fast alles wurscht.
Naja, es ist so, dass sich 195 Staaten einigen müssen. Mhm. Und das ist schon nicht nichts. Es ist sehr, sehr schwierig, weil wir halt Global Mixing bei den Emissionen haben, weil wir die Klimagase nicht riechen können. Das heißt, das ist was relativ Abstraktes. Mhm. Und 195 Staaten müssen sich einigen. Das heißt, da muss man einmal zusammenkommen und sich halt wieder die Ambition vor Augen führen. Es ist ja auch in der EU so gewesen, dass man erst sich auf das 2040er Ziel hat einigen können, wenn als die neue Verhandlungsrunde vor der Tür stand. Das heißt, es ist peinlich, wenn man dort hingehen muss mit leeren Händen. Mhm. Und das ermöglicht halt die nächsten Schritte. Ohne diese Konferenzen, ich weiß schon, Emissionen würde man sparen mit den Flügen und so weiter und auch mit den Unterkünften und den Straßen, die gebaut wurden. Aber wir hätten halt dann weniger Deadlines, bis wohin man was liefern müssen.
Das heißt, wenn man die Hausübung nicht abgeben muss, wenn es keinen Schularbeitentermin gibt, dann passiert politisch nichts?
So kann man es interpretieren, ja.
Weil 33 Jahre seit Rio, das ist ja ein halbes Menschenleben, da hätten Sie ja diese 195 Staaten längst einigen können.
Sie hätten sich einigen können, es ist aber wirklich eine schwierige Aufgabe, weil es natürlich nicht Staaten sind, die alle den gleichen Entwicklungsstand haben. Und jetzt kommt es darauf an, welche Linse man anwendet. Wenn man die historische Perspektive anwendet, dann muss natürlich die USA und Europa die größten Veränderungsschritte unternehmen. Mhm. Gleichzeitig wird halt gesagt, naja, Europa hat eh nur mehr so wenige Emissionen heutzutage. Die großen Emissionsbrocken liegen heutzutage woanders. Die anderen sollen handeln und so weiter. Das heißt, je nachdem, was in sein Interessensbild halt reinpasst, wählt man halt eine Linse. Und um das abgleichen zu können, dafür muss man einander gegenüber sitzen.
Aber
das
kommt man damit ausrichten. Offiziell heute noch durch, als Mensch, der ernst genommen wird, wenn man sagt, Europa hat nur so wenige Emissionen? Weil das kann man ja wissen, dass ja vieles ausgelagert ist und so wenig ist es ja gar nicht.
Als Wissenschaftlerin brauchst du mir das nicht sagen, aber es ist erstaunlich, wie oft ich es gesagt kriege.
Ja, weil auf politischer Ebene, vor ein paar Tagen in der ZIP2 im Interview hat es der, sagen wir mal, Klimaminister auch wieder so gesagt, und da denkt man sich, sagt er das absichtlich, weil er müsste es ja eigentlich wissen, oder?
Die Evidenz ist völlig klar, dass Europa nicht nur historisch sehr viele Emissionen verursacht hat und auch die Möglichkeiten hat, Veränderungen anzustoßen und vorzuzeigen. Und von irgendwo muss ja die Dynamik herkommen. Und wo soll sie denn herkommen, wenn sie nicht aus Europa kommt?
Ja, Europa ist ja nur ein Teil der Welt.
Ist schon klar, aber wie gesagt, wir hatten schon so lange Gelegenheit, Technologien zu entwickeln und auch Institutionen aufzubauen, damit wir es besser machen. Und insofern haben wir viel mehr Möglichkeiten, es besser zu machen. Und außerdem ist es sowieso, dass uns mittlerweile die Konkurrenz um die Ohren fährt.
Es gibt ja mittlerweile sehr viele technische und technologische Veränderungen, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Aber erstaunlicherweise ist es so, je besser die Energiewende gelingt, desto besser misslingt sie auch. Was das genau bedeutet, in wenigen Minuten besprechen wir 0800 226 996 ist die Telefonnummer vom Festnetz und 0664 828 444 die für WhatsApp.
FM4, frag die Science Busters. 0800 226 996.
Technologieoffenheit ist wahrscheinlich beliebteste Nonsenswort in der Politik der vergangenen Jahre, das nichts anderes bedeutet, als wir machen so weiter wie bisher oder machen es noch schlimmer, hat aber nicht verhindern können, dass es tatsächlich neue Technologien gibt und immer mehr von der sogenannten erneuerbaren Energie produziert wird, was gut ist, aber nicht überall, Andreas Jäger.
Naja, es ist sehr spannend. Die Internationale Energieagentur hat jetzt, die machen immer so Prognosen, diesmal bis 2050 und haben gesagt, ja, die erneuerbaren Energieformen, also Wind und PV jetzt hauptsächlich, werden sozusagen bis 2041 circa, werden sie die wichtigste Energieform, also über alles, nicht nur Strom, also die wichtige Energieform werden die anderen überflügeln. Die gute Nachricht, Kohle geht weiter runter, geht wirklich stark runter. Die anderen guten Nachrichten ist, dass zum Beispiel auch Öl und Gas peaken, so bis 2030 circa, also den größten Verbrauch haben. Die schlechte Nachricht, die gehen dann nur auf hohem Niveau ganz, ganz langsam zurück. Also das ist das Problem. Und das ist halt irrsinnig schwierig. Ein wunderbares Beispiel jetzt der letzten 2 Jahre maximal ist Pakistan. Pakistan hatte einen unglaublich hohen Energiepreis. Die haben in den 90er Jahren Kohle- und Gaskraftwerke, Liquidgas vor allem, von den Chinesen, was ich weiß, abgekauft und haben sich da ziemlich verschuldet. Jetzt war der Strom sehr teuer, doppelt so teuer wie sonst in Asien, in Pakistan. Und die Pakistanis, die haben ja Hitzewellen erlebt, an die 50 Grad, schon im Mai 22 und jetzt dieses Jahr. Also die leiden extrem, die brauchen Kühlung, ja. Und jetzt haben die billigen natürlich jetzt die haben aufgerüstet mit PV, unglaublich. PV ist jetzt dort die wichtigste Energieform, ja, hat jetzt von 5. Stelle an 1., also am meisten Strom mit PV gemacht in Pakistan. Und jetzt kommt der Pferdefuß. Circa 55% der Menschen können sich diese Paneele leisten. Die Reichen haben ganze Fabriken autark gemacht, völlig autark. Und jetzt kommt das Problem, dass jetzt plötzlich die Armen, die sich die Paneele nicht leisten können, dass die weiterhin den teuren Strom beziehen, der noch teurer geworden ist, weil natürlich die Reichen aus diesen Netzkosten sich verabschiedet haben. Und jetzt müssen die Armen diese überteuerten überteuerten fossilen Kraftwerke sozusagen stützen und halten. Und das ist wahnsinnig tricky beim Energiewandel. Das kann auch bei uns passieren mit den Gasheizungen. Die werden ja auch wahrscheinlich von den Leitungskosten immer teurer werden, wenn immer weniger Leute das aufwendige Netz nützen. Also so würde ich einmal verstehen.
Und da gibt es ja auch diese EU-Taxonomie, heißt es. Das klingt ein bisschen nach Tiere präparieren. Ist er nicht ganz weit davon entfernt, nämlich es werden wir Menschen halt präpariert, nämlich weiterhin diese Netzkosten für die Gasnetze aufrechtzuerhalten, weil Gas als grüne Energie gilt, EU-weit, laut der Taxonomie, aber jetzt, wie kriegt man das denn weg? Es ist eine gute Nachricht, dass es viel erneuerbare Energieformen gibt und die schlechte Nachricht, dass das nur obendrauf kommt. Und den Sockel, nämlich die sogenannte fossile Energie, Erzeugung oder Umwandlung muss man eigentlich wegkriegen. Aber da scheinen die Menschen, zumal die Aktien dran haben, überhaupt nicht dran zu denken. Was kann man denn da tun, Sigrid Schagel?
Ja, auf der einen Seite geht es eben darum, nicht nur über Innovation zu sprechen, sondern auch über Exnovation. Das heißt, dass man Neuartiges dazukommen lässt, was unserer Gesellschaft, unserer Umwelt besser tut. Das tun wir mit den Erneuerbaren. Das ist großartig, was da derzeit passiert. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch geordnet von dem verabschieden, was uns nicht mehr gut tut. Und das sind halt fossile Energieträger. Und das merkt man halt gerade bei den Gasnetzen. Das muss ein geordneter Rückbau sein. Und das kann nicht auf dem Rücken derer sein, die zuletzt sozusagen noch im Gasnetz hängen, weil Leute sind normalerweise nicht die, die es wählen, mhm. sondern die keine Wahlmöglichkeit haben. Mhm. Die Taxonomie, weil du das angesprochen hast, Taxonomie hat ein bisschen einen schlechten Ruf, weil sie als recht kompliziert klingt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt ein Hilfsinstrument, dass es Investoren und vielen, die sich orientieren wollen, eine Krücke gibt, um festzustellen, ist eine Investition, ist ein Betrieb, ist eine Branche eher schon auf grün umgestellt oder ist die noch immer dreckig braun? Mhm. Ja. Damals hat es einen recht coolen Vorschlag eigentlich gegeben und dann gab es ein politisches Projekt, wo die Franzosen wollten unbedingt Atomenergie drinnen haben und die Deutschen wollten unbedingt Erdgas drinnen haben, als grün eingestuft. Mhm. Beides macht überhaupt keinen Sinn, weil Erdgas ist natürlich ein fossiles Gas, also warum soll man das grün einstufen? Es ist endlich und produziert eine Menge Klimagase. Und Atomenergie ähnlich, ich habe mich damals einen ganzen Sommer lang mit der Literatur zur Atomenergie beschäftigt. Wir haben ein Gutachten geschrieben, das ganz klar nach allen Dimensionen der Taxonomie festgehalten hat, Atomenergie kann man nicht als grün einstufen. Mhm. Es war aber ein politisches Projekt, das gewollt war und deswegen hat man es durchgeboxt. Und jetzt haben wir halt die Konsequenzen davon. Mhm. Das heißt also, man braucht einen geordneten Rückbau, der es ermöglicht, aus dem rauszugehen, was uns nicht mehr gut tut. Und da ist bei uns Erdgas ein Projekt. Aber zum Beispiel, man sieht das auch in der Mobilität. Mhm. Und da sieht man andere Städte, die schon gut vorausgegangen sind, sei es Stockholm, Paris, Brüssel, die nicht nur den öffentlichen Personenverkehr gestärkt haben, verbessert haben, sondern auch den motorisierten Individualverkehr gleichzeitig erschwert, behindert, blockiert oder zumindest zurückgeschraubt haben. Mhm. Und man sieht aus den guten Beispielen, wie zum Beispiel Stockholm oder Paris, dass wenn das gut gemacht ist, vorausschauend, wenn man es gut erklärt, unterstützt und so weiter, dann kann das ohne Widerstand der Bevölkerung passieren, weil es nämlich neue Lebensräume eröffnet, weil es Gesundheit fördert, weil man Co-Benefits produziert.
Es ging ja auch in Österreich ganz leicht. In Österreich haben wir im Wesentlichen eine Großstadt, aber rundherum werden laufend neue Straßen gebaut. Das passiert ja praktisch das Gegenteil. Also der Lobautunnel, über den wir in der letzten Science Busters Sendung lang gesprochen haben, ist natürlich das markanteste Beispiel, aber es wird in Wiener Neustadt irgendeine Umfahrung gebaut, es wird in der Nähe von St. Pölten eine zusätzliche Straße gebaut und. Da passiert ja das Gegenteil dessen, was man machen müsste.
Das ist weder Innovation noch Exnovation, ja. Sondern das ist das weiter verstärken, von dem wir schon wissen, dass es uns eigentlich nicht gut tut.
Aber nur weil man weiß, dass es einem nicht gut tut, das kennen die meisten Menschen ja aus den Weihnachtsfeiertagen. Dann gibt es gute Vorsätze und schlimmstenfalls macht man dann halt unterm Jahr den Gürtel weiter oder kauft eine neue Hose. Aber ewig geht das halt bei Menschen nicht weiter. Die leben dann irgendwann einmal ab. Aber als Gesellschaft oder als Zivilisation abzuleben, das wäre viel katastrophaler, oder?
Ja, klar. Und vor allem in der Zwischenzeit geht es ja auch darum, wie unsere Lebensweise sich auf unser Wohlbefinden auswirkt. Mhm. Und zwar auf das Wohlbefinden jedes Einzelnen und nicht nur von zukünftigen Generationen, das sowieso, also wenn man Kinder, Enkel und so weiter denkt. Aber es geht auch schon um die Einzelnen. Die derzeit leben. Entschuldigung, jetzt habe ich mich mit einer Nuss verschluckt. Verzeihung.
Ich wollte das nur noch ergänzen. Man muss auch schon sehen, man muss vielleicht diese Geschichten besser erzählen, die sehr, sehr positiv sind. Also wir haben in Europa eine viel sauberere Luft dank des ongoing Kohlenausstiegs. Wir haben in den letzten 10 Jahren 61% der Kohle abgebaut, der Kohleverstromung in Europa. Deswegen ist die Luft viel sauberer. Es sterben nicht mehr 400.000 Menschen pro Jahr vorzeitig an schlechter Luft, sondern 230.000. Das ist ein irrsinnig toller Weg, den wir gehen und der muss kommuniziert werden, darüber muss man reden. Es ist, wie gesagt, die guten Sachen werden nicht erzählt, die guten Geschichten, das finde ich schade.
Also das heißt, eigentlich ist ja Klimaschutz, man hört das ja auch wieder, auch vom zuständigen Klimaschutzminister, der es besser wissen könnte, der herumsitzt und sagt, Klimaschutz können wir uns nicht leisten, das ist ja auch ökonomisch nicht richtig, oder?
Das sagt die Frau Professor Stagel immer. Oder? Faktor 5 oder wie war das?
Ich würde sagen, Klima- und Umweltschutz ist gute Wirtschaftspolitik. Mhm. Denn die Klimafolgekosten sind 5-mal so hoch wie die Umstellungskosten. Das heißt also, damit wir wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir systemisch effizienter werden. Und das bedeutet, dass wir mit der Natur, mit der Physik arbeiten. Das heißt, die Kosten gering halten. Kosten gering halten tun wir nicht, indem wir fossile Energietechnologien weiter ausbauen oder indem wir Straßen weiter ausbauen.
Das heißt, wenn sich jemand hinsetzt und sagt, wir können uns Klimaschutz nicht leisten, dann sagt er absichtlich das Gegenteil dessen, was gut ist und richtig ist und wovon er auch weiß, dass es stimmt. Und das bedeutet ja in Zukunft auch, wenn man teurer wirtschaftet, selbst wenn einem als Privatperson die Wettbewerbsfähigkeit einer Nation oder eines Staats wurscht ist, muss man es ja trotzdem zahlen, weil das, was auf die Menschen dann zukommt, heißt Sparpakete.
Naja, die Geschichte ist halt die Fristigkeit. Mhm. Kurzfristig haben wir halt Marktregeln derzeit, die uns zum Beispiel suggerieren, dass die Bioprodukte, die man als Lebensmittel kaufen können, dass die teurer seien als die industriell konventionell produzierten. Gesellschaftlich gesehen ist es genau umgekehrt. Mhm. Genauso ist es, die Zugreise wird uns als teurer verrechnet als eine Flugreise. Wir wissen, dass natürlich die Flugreise uns als Gesellschaft mehr kostet. Aber Teile der Kosten sind nicht in die Preise internalisiert. Das ist ein Fehler im Marktsystem. Und diese Fehler müssen wir korrigieren. CO2-Bepreisung ist zum Beispiel ein Vehikel dazu. Da bräuchten wir aber noch ein paar andere, damit die ökonomischen Akteure immer die richtigen Signale bekommen. Denn Preise sind in einer Marktwirtschaft ein wichtiges Signal. Man sollte nicht alles über die Preise spielen, aber sie sind ein wichtiges Signal. Und da kriegen wir teilweise systematisch falsche Informationen.
Aber ist es wirklich ein Fehler oder gibt es nicht so viele Menschen und Firmen, die davon profitieren, dass da eher ein gewisser Antrieb dahinter ist, dass dieser Fehler passiert?
Ich würde nicht sagen, dass jemand gesessen ist und gesagt hat, wie können wir das so konstruieren, dass es so ist, sondern es ist passiert und dann gibt es aber Widerstand, weil manche davon profitieren. Es gibt Widerstand, das zu korrigieren.
Das heißt, wenn man das Handtuch schon einmal am Liegestuhl hat und dann frühstücken geht, dann gibt es nachher einen Widerstand, wenn man den Liegestuhl teilen soll tagsüber, weil man hat ja das Handtuch draufgelegt. Also da war jetzt nicht der große Plan dahinter, sich einen Vorteil zu verschaffen, endgültig. Aber wenn man es schon einmal gewohnt ist, dann hat man einen Liegeplatz im Urlaub und dann möchte man dort auch nicht mehr weg. Und da soll man wegkommen und betonen, dass es viel mehr Vorteile davon gibt, wenn wir unser Lebenssystem umändern, wenn wir Klimaschutz betreiben, als wenn wir so weitermachen wie bisher. 0800 226 996 ist die Festnetznummer, 0664 828 444 und einmal noch ein Vierer hinten dran. Und die Nummer hat der Ronald gewählt und ich bin darauf hingewiesen worden, dass sehr viele Menschen nicht mehr wissen, was ein Festnetztelefon ist und ich soll den Begriff nicht verwenden. Hallo Ronald, was ist deine Frage?
Hallo. Meine Frage ist folgendes. Also ich habe keinen Führerschein, ich habe ein solargetriebenes Elektromobil. Ich fahre öffentlich, soweit es geht. Aber mir entzieht sich ich bin auch vollkommen gegen jeglichen Straßenausbau. Aber was eine Diskussion immer in meiner Familie ist, seit Jahrzehnten wird dieser Autobahnring um Wien gebaut und dieses eine Stück Lobautunnel, das könnte man doch fertig bauen und dann ist Ruhe, fertig, Ausschluss passt. Das ist so wie wenn dieser eine amerikanische Bundesstaat, der beschlossen hat, dass Pi nur 3,10, 3, irgendwas ist.
Naja, aber wir haben die Barbara Lahr, Verkehrswissenschaftlerin von der TU, in der letzten Sendung gehabt. Und natürlich ist dann keine Ruhe, wie man es gern hätte, sondern wenn man mehr Straßen baut, gibt es mehr Verkehr. Und mehr Verkehr bringt einfach mehr Probleme. Die muss man dann lösen, die hat man dann. Man hat Probleme dann, man hat dann mehr Probleme, die man nicht hätte, wenn man diese Straße nicht hätte.
Naja, aber mir entzieht sich die Logik eines jahrzehntelangen Projektes, das nicht fertig zu machen, und dann sagt man Danke, aus, Schluss. Mhm.
Sigrid Stagel, was kann man dem beifügen oder entgegenhalten?
Bei Infrastrukturprojekten geht es halt immer um die sehr lange Frist. Und da hat man manchmal Pläne, man versucht vorausschauend zu agieren, aber in der Zwischenzeit wird man gescheiter. Zum Beispiel ist in den 70er Jahren sind Autobahnen für die Stadt Wien geplant worden. Ich habe vor kurzem, der Herr Knoflach hat mir das mal erzählt, und ich habe vor kurzem den Plan dazu gesehen. Die ganzen Autobahnen, die da durch die Stadt geplant waren, da wäre Wien niemals die lebenswerteste Stadt geworden, wenn die alle gebaut worden wären. Ein Auswuchs davon ist noch die Brigitte-Nauer-Brücke. Ich wohne dort ganz in der Nähe und frage mich immer, ich fahre mit dem Radl da drüber und freue mich, dass praktisch nie was los ist, aber es ist eine riesengroße Brücke von nirgendwo nach nirgendwo, also nicht von, aber im Vergleich dazu, wie viele Menschen dort leben oder wie viel Verkehr ist, ist die Brücke einfach total überdimensioniert. Und erst als ich den Plan dieser Wildwuchses von Autobahnen durch Wien gesehen habe, habe ich verstanden, weshalb die Brigitte-Nauer-Brücke dort ist. Jetzt ist es so, dass man die Brigitte-Nauer-Brücke trotzdem nicht abreißt. Deswegen, weil es fahren halt wenige Leute drüber, aber trotzdem ist es halt nützlich. Und vor allem, wenn irgendeine die Floridsdorf vor der Reichsbrücke mal blockiert ist, dann nutzt man die halt dazwischen. Aber das ist etwas, was übrig geblieben ist aus einer Planungszeit, wo man anderes vorhatte. Man könnte auch sagen, naja, jetzt steht die Brigitte-Nauer-Brücke schon, na, dann hätte man doch die ganzen Autobahnen auch bauen sollen. Und da würde ich meinen, da hat die Stadt Wien sich gut entschieden, nicht die ganzen Autobahnen aufzubauen.
Mich erinnert es auch, Entschuldigung, an Zwentendorf. Das haben wir auch gebaut und dann nicht verwendet und wahrscheinlich haben wir recht gehabt. Ne?
Also ich glaube, die Antwort auf die Familiendiskussion, die in der Weihnachtszeit wahrscheinlich wieder ansteht, ist in Wirklichkeit, man kann auch schlauer werden, aber das wird da wahrscheinlich im Gespräch wenig helfen.
Ja, ja.
Also ich kenne diese Straßenbauprojekte. Also dass die Westautobahn am Karlsplatz hätte enden sollen, ist ja verrückt und Wahnsinn. Mhm. Aber jetzt, ja, wie gesagt, es geht mir um die Quadratur des Kreises. Aber okay, waren sehr lehrreiche Antworten und wie üblich bin ich den Science Busters zu großen Dank
verpflichtet. Ja, bitte gern. Danke, Roland. Schönen Tag noch. Okay. Und dass du am Festnetz angerufen hast. Der Ronald hat gerade gefragt, warum man den Lobautunnel nicht fertig baut, um endlich das Gürtelsystem rund um Wien fertig zu haben. Und die Antwort darauf war, man kann schlauer werden und muss Sachen nicht machen. Und es ist natürlich auch immer Frage der Kommunikation und des Kommunikationsmarketings, weil wenn man sagt, dann ist was fertig und dann ist es erledigt und dann hat man seine Ruhe, dann ist das angenehm, das kennt man aus dem Alltag, man hat ja gern seine Ruhe. Aber beim Klimaticket, das unlängst mit einem Rechnungshofbericht in Verruf geraten ist, war es ähnlich. Also da war die Kommunikation so, wenn man die Schlagzeilen nur gelesen hat, das erklärt er ganz gut im Nachhinein, wenn man es damals nicht verstanden hat, warum Schlagzeilen kaufen so beliebt war vor einigen Jahren in Regierungskreisen, dann ist herausgekommen, das Klimaticket ist nicht gut gemacht und viel zu teuer und zahlt sie nicht aus. Wenn man dann die Artikel gelesen hat, hätte man eigentlich genauso gut titeln können. Ist eigentlich eine sehr gute Idee und im Detail gibt es noch Mängel, aber die kann man beheben, oder?
Absolut. Also ich fahre extrem viel mit dem Klimaticket, ich fahre extrem viel Zug beruflich, statt mit dem Auto. Es ist viel billiger, viel lässiger, viel entspannter und das wird auch wirklich, es ist extrem angenommen worden. Also ich merke, dass einfach viele beruflich unterwegs sind, das hat sich wirklich gefüllt, die Züge, und dass das keinen positiven Effekt hat, kann man nicht vorstellen. Und das ist das eine, aber nicht weg vom Klima. Auch ich finde es sozial total wichtig, das Klimaticket. Also Menschen haben sich leichter ein Klimaticket leisten können als ein Auto. Und ich kenne viele Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die plötzlich mobil geworden sind und dann plötzlich irgendwo hin auch fahren können. Und wenn das keinen Wert hat, weiß ich auch nicht. Also mir hat das irrsinnig geärgert, dass man mich in meinem Freundeskreis darauf angesprochen hat, das Klimaticket ist eher Scheiß. Ne? Und es ist nicht einmal teuer. Ich weiß nicht, da müsste mir jetzt die Frau Professor fragen, liebe Sigrid, aber 600 Millionen oder sowas fürs Klimaticket, ich weiß, da haben wir uns einige viel teurere Straßenprojekte jetzt gerade schon wieder in Planung. Also das weiß ich auch nicht, wo da wirklich die Wertigkeit ist.
Sigrid Stagel ist direkt angesprochen vom erbosten Magisterjäger.
Ja, jetzt bin ich sauer.
Ja, natürlich muss man immer die Opportunitätskosten betrachten, das heißt die Kosten der bestmöglichen Alternative. Und in dem Fall bei den Straßenbauprojekten, weil es um die gegangen ist, ist halt die bestmögliche Alternative eine andere Mobilitätsform. Und da muss man schon einmal genau durchdeklinieren, was eben die Möglichkeiten sind, wenn man die Straßenbauprojekte nicht umsetzt, was man sich alles leisten kann, dann an klimafreundlicher Mobilität, wenn man die Straßenbauprojekte nicht umsetzt. Aber wenn wir auch über Marketing und Kommunikation gesprochen haben, und am Anfang haben wir über die COP30 gesprochen, auch da ist Kommunikation was sehr Wichtiges, weil sehr oft wird darüber geredet, oh, 30 Mal haben sie sich schon getroffen und die fliegen da immer hin und dann werden dann aber irgendwie Kreuzfahrtschiffe hingeschippert, da weiß man doch, wie klimaschädlich die sind und so weiter. So ganz oberflächlich betrachtet ist das problematisch und natürlich
das ist
das
auch ein Eindruck, der bei mir ankommt.
Genau. Wenn man aber genauer hinschaut, was da alles möglich ist, und das war ja natürlich vom brasilianischen Präsidenten auch das Ansinnen, Menschen in den Regenwald zu bringen, sie zu befähigen, dass sie den Regenwald viel näher wahrnehmen können, erleben können, als sie das jemals gemacht haben. Und vor allem auch die indigenen Völker, die dort leben, näher an die Konferenz ranzubringen, dass die ihre Sorgen vortragen können, dass die präsent sein können, dass die wirklich eine Stimme bekommen. Mhm. Und da merkt man, dass da schon einiges gelingt. Und auch, dass mittlerweile natürlich nicht nur darum, ob die USA oder Europa aktiv ist, sondern es gibt mittlerweile eine Menge anderer Staaten, Brasilien, Indien, China, Südafrika und so weiter, die sehr wohl auch aktiv sind und die dort auch etwas vorlegen. Das heißt, wir müssen auch tiefer in die Kommunikation einsteigen, um wirklich eine Situation, die halt recht komplex ist, erfassen zu können. Und nicht schön malen, ganz klar, da muss man vieles kritisch betrachten und mir wäre es viel lieber, wenn wir schneller vorangehen angehen könnten und die Interessenslagen nicht so disparat wären. Auf der anderen Seite gleichen sich die Interessenslagen natürlich an mit zunehmender Problemlage und auf der anderen Seite auch sind halt manche Länder mittlerweile auch reicher geworden. Da muss man schon dazu sagen, dass China natürlich sehr clever noch immer den Entwicklungslandstatus hat, weil sie dadurch Vorteile sich herausverhandeln. Mhm. Das ist clever, das ist strategisch vorausschauend, systemisch gedacht. Aber natürlich kann man es ihnen nicht mehr lang durchgehen lassen.
Das wäre gut für Österreich, wenn wir sagen, wir sind ein Entwicklungsland, dann wird alles billiger.
Ja, mittlerweile.
Die Argumentation müssen wir erst finden, glaube ich.
Übrigens habe ich jetzt geschaut, gell, für den Asfinag, also für den Tunnel laut Asfinag sind Lobautunnel sind 2,7 Milliarden veranschlagt.
Ja, ich sag, man muss es immer auf den Lobautunnel hinhauen, es ist ein besonders absurdes Projekt, aber es gibt ja in Vorarlberg, in Niederösterreich mehrere Projekte, wo wirklich viel Geld am Spiel steht und gleichzeitig wird beim Klimaticket gekürzt und es wird doch so erheblich teuer, dass zumindest in meinem Bekanntenkreis Leute sagen, es lasse ich jetzt einmal aus, weil es doch so viel teurer geworden ist.
Ja.
Und gleichzeitig beneiden uns viele Nachbarländer darum. Also ich bin, wenn ich zu Konferenzen fahre und davon erzähle, ja, ich habe das einfach nur mit meinem Klimaticket und dann erzähle, wie viel das kostet. Ich meine, in der Schweiz legen sowieso die Ohren an, aber auch in anderen Ländern, Deutschland ist mir vor kurzem gesagt worden, wie viel so ein Abo kostet. Also da sind wir schon sehr gut unterwegs und da wird etwas ermöglicht, nämlich, dass man sorgenfrei und für Pendler günstig mit dem öffentlichen Verkehr fährt.
Ja. Und das ist ja das, was wir schon vorgenommen haben am Beginn der Sendung, nämlich zu sagen, es wird ja besser, wenn man sich bemüht, dass die Welt nicht schlechter wird. Also mit Klimaschutz wird die Luft sauberer, es wird weniger laut, es stehen weniger Autos in der Gegend herum, die ja auch gefährlich sind, wenn sie sich bewegen und, und. Also Klimaschutz heißt ja nicht Verzicht, sondern in erster Linie Gewinn von Lebensqualität.
Absolut.
Und selbst wenn Autos rumstehen, haben sie auch gesellschaftliche Kosten, weil sie nämlich den öffentlichen Raum verstellen. Mhm. Das hat man, glaube ich, in Stockholm und in Paris sehr, sehr toll erlebt, dass einfach mehr Möglichkeiten und auch in Barcelona, dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten, sich zu treffen, sich auszutauschen.
Ja, das haben wir das letzte Mal besprochen. Da haben wir die Grätzl-Oasen vergessen, die es in Wien gibt. Aber ansonsten ist halt so, dort, wo ein Auto herumsteht, kann niemand anderer sein. Das geht physikalisch nicht und deshalb ist der Platz im Wesentlichen eigentlich verschwendet dafür, dass dort ein Auto steht, das an 23 Stunden am Tag oder an 6 Tagen in der Woche gar nicht benutzt wird.
FM4
Science Busters
live. Alles rund ums Klima.
Mit mir im Studio ist Sigrid Stagel, Ökonomin, Professorin, promoviert. Neben ihr steht Andreas Jäger, Meteorologe, Wissenschaftskommunikator, hat immerhin mit Magister abgeschlossen.
Ja, ist schon lange her.
Und der Helmut hat angerufen und wollte noch anhängen, wenn nämlich, wie am Anfang erwähnt, 2041 erneuerbare Energieformen dominant sein werden, dann gibt es sowieso nur noch Elektroautos, warum baut man dann nicht Straßen, dann ist es ja alles halb so schlimm. Aber da gibt's das, was man den Rebound-Effekt nennt. Es gibt zwar sehr viel neue erneuerbare Energie, wenn man das so bezeichnen möchte, also Strom aus Wind- und PV-Anlagen, aber das Ganze hat auch einen Haken, oder? Andreas Jäger.
Ja, dass man halt, ja, dass, ja, der Rebound-Effekt ist ein Riesenhaken. Also wenn wir nicht wegkommen.
Was ist der genau noch einmal? Ich habe jetzt nur das Wort
der Rebound-Effekt ist, dass wir technische Verbesserungen sozusagen in mehr Luxus fließen. Mhm. Unsere Autos, also der Golf, der 74er Golf war der erste Golf, ja, der ist ungefähr halb so schwer wie der aktuelle Golf. Mhm. Also und der aktuelle braucht aber weniger Diesel als der damals. Mhm. Und da ist sozusagen alles, was man in Motortechnologie gesteckt hat, ist sozusagen in Gewicht und auch Sicherheit, aber auch, ihr habt das größere Auto, er ist auch viel größer und breiter als der Urgolfer.
Und das passiert bei der Stromerzeugung genauso?
Das passiert gerade im Moment, also da ist ein irrsinniger Run an erneuerbaren Energien, aber das wird, keine Ahnung, von der KI, von Bitcoin-Mining, von Air-Conditioning, wird das Ganze verbraucht. Und offensichtlich. Und das heißt, wir bleiben bei Öl und Gas ziemlich bei dem, was global gesehen, ziemlich bei dem, was wir haben, wenn es blöd läuft, was wir jetzt schon haben, und das andere kommt halt on top dazu. Und dann haben wir natürlich fürs Klima niente nichts gewonnen, gar
also
nichts.
Also es ist dann keine Energiewende, sondern ein Energiezusatz, ja, ein nice to have, wie man sagen kann.
Und was auch manchmal argumentiert wird, ist, wenn der motorisierte Individualverkehr über Elektrofahrzeuge basiert, dass das ja dann keine Treibhausgase mehr verursacht. Man muss aber berücksichtigen, dass natürlich die Fahrzeuge hergestellt werden müssen. Das heißt, da ist natürlich sehr viel Ressourcenverbrauch drinnen, und diesen grünen Strom wieder herzustellen und die Minenaktivitäten so zu machen, dass sie nicht umweltschädlich sind, das ist nicht trivial. Das heißt also, auch Elektrofahrzeuge haben natürlich eine Umweltwirkung, deutlich weniger als Verbrennerfahrzeuge, aber trotzdem sollte man danach trachten, auch batteriebetriebene Elektrofahrzeuge zu reduzieren.
Es gibt ja einen Fluch. Also wir müssen schauen, dass die Autos kleiner werden, dass sie weniger Platz brauchen. Aber der Fluch ist, der große Fluch, der kommt, ist das autonome Fahren. Das wird der Wahnsinn. Wenn das kommt, gibt es klare Studien, dass wir 30% mehr Verkehr haben. Weil dann plötzlich jeder sehr schnell, ganz einfach, keine Ahnung, die Sechsjährige fährt dann einfach vollautomatisch zum Geigenunterricht. Das hätte sie vorher, wenn man gesagt hat, na wirklich, es wird den Verkehr extrem erhöhen. Also wir müssen weg von diesem Wachstum. Es kann nicht dafür, auch wenn das nachher elektrisch ist, wird uns das auch nicht so viel helfen. Natürlich weniger ist die Luft sauberer, aber es ist Reifenabrieb zum Beispiel, habe ich dann eher mehr bei elektrisch.
Feinstaub wird mehr, weil die Autos ja jetzt schon schwerer sind. Das heißt, es gibt mehr Fahrbahnabrieb, es gibt mehr Reifenabrieb, mehr Bremsbelagsabrieb und das wird dann noch viel mehr.
Ja, das wird mehr. Der Reifenabrieb beim Elektroauto ist größer als beim normalen Auto, weil sie ja rekuperiert. Und beim Rekuperieren geht noch einmal sozusagen ein bisschen Gummi weg. Also das merkt man, dass man mehr Reifenverbrauch hat beim Elektroauto, auch wenn man defensiv fährt. Das heißt, das Elektroauto alleine wird uns nicht retten. Wir müssen uns anders bewegen. Also weniger. Man soll ja weiterhin Auto fahren, aber einfach weniger mit kleineren Autos, das ist das Einzige, was uns retten wird. Spannend in Afrika, wenn noch kurz Zeit ist, aber in Afrika, wenn der bisschen Glück überspringen, die zum Beispiel in Ostafrika, Kenia und Ruanda überspringen die vielleicht den Verbrenner. Also was dort gerade passiert, sind die Afrikaner, die haben ja wenig Autos. Wir haben ja 573 Autos pro 1000 Einwohner in Österreich. In Afrika sind es im Schnitt 43 pro 1000. Also die haben einen extremen Bedarf an Mobilität. Der wird aber vor allem durch Motorräder und Tuk-Tuks gedeckt, weil ein Auto kann sich der Afrikaner nicht leisten. Aber wenn er sich ein bisschen was kann, dann wird es ein Motorrad sein. Und die Elektromotorräder leben einen irrsinnigen Boom. Da gibt es Firmen wie Ampersand, die bauen Motore, also das Elektromotorrad, da kann man die Batterie wechseln vorne und zwar innerhalb von maximal 2 Minuten. Die sagen, wir tauschen die Batterie schneller, als man tanken kann. Und dieses Motorrad ist gleich teuer im Ankauf. Die sind zusammen mit BYD, natürlich mit den Chinesen, gleich teuer im Ankauf wie das Fossile. Aber sie haben 45% weniger Betriebskosten und das ist das schlagende Argument. Das grassiert in Ruanda und in Kenia, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das heißt, der Verbrennerverbot ist dort überhaupt kein großes Thema, weil es nicht genug gibt, was man verbieten kann?
Ja, das stimmt. Also das Verbrennerverbot gibt es übrigens seit vergangenem Jahr in Äthiopien. Die haben definitiv ein Verbrennerverbot. Aber ich sage, man muss das Verbrennen immer, das kann man ruhig, Technologieoffenheit von mir aus, die kommen von selber auf die Elektrik. Und also Afrika ist da, glaube ich, die werden das und mit ein bisschen Glück passiert es wie in der Telefonie. Die haben Festnetz nie gehabt, Afrika, dein geliebtes Festnetz. Die haben gleich schon in den Nullerjahren mit dem Handy telefoniert und davor nie Festnetz. Und das könnte mit dem Verbrenner, mit ein bisschen Glück, wenn es so bleibt, könnte das funktionieren.
Da muss man ganz kurz sagen, weil Verbrennerverbot ist ja so ein Kampfbegriff. Das bedeutet ja nicht tatsächlich, dass Autos mit Verbrennermotor Motoren verboten werden, aber am gewissen Stichtag, sondern die dürfen dann halt, glaube ich, nicht mehr verkauft werden, aber noch endlos weiterverwendet, oder?
Ja, keine Neuzulassungen, so wie es in Norwegen ja schon seit Beginn dieses Jahres vorgeführt wird. Das heißt, das ist ein geordneter Übergang.
Also das ist das, was unter Exnovation verstanden wird. Das ist nicht nur ein Euphemismus, den man erfunden hat. So wie bei Depression hat man Burnout genommen, damit man ordentlich darüber reden kann, weil Depression so belastet war. Und Exnovation heißt nicht, seid nicht so gierige Schweine und so egoistisch, sondern das ist tatsächlich, da ist ein Konzept dahinter.
Das, was uns nicht gut tut, auf das soll man verzichten. Und das gelingt halt, wenn wir es gemeinsam machen und wenn wir es geordnet machen, deutlich besser, als wenn wir das einzeln uns vornehmen, weil das klingt dann so ein bisschen sich kasteien und alle. Und dann schaut man den Nachbarn zu, den anderen zu, wie sie sich das noch immer gönnen sozusagen. Das heißt, das funktioniert einfach besser, wenn wir das vereinbaren und dann gemeinsam machen.
Jetzt, Andreas, hast du ganz kurz erwähnt, dass die Elektromotorräder, die ja bei uns noch immer sehr unbeliebt sind, weil sie halt so einen schlechten Spruch haben auch, dass die sehr schnell betankt werden können, nämlich indem man die Batterie auswechselt.
Ja,
in Österreich werden unglaublich viele Ladestationen momentan gefördert und gebaut. Das ist eigentlich eine Sackgasse.
Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, bei den Autos wird es nicht funktionieren, weil ja mittlerweile in den Elektroautos diese Batterien auch tragendes Element sind. Also das Thema, man macht einen Batterietausch bei Elektroautos, ich glaube, das ist für Europa gegessen, bei unseren Autos. Aber in Afrika ist es ein Riesending, das schaut so lässig aus. Der fährt dahin, raps, da wo bei einem Motorrad normalerweise der Motor ist, dieser Block, der Motorblock ist die Batterie und die wird einfach rausgeschoben, die neue rein, fertig. Keine 2 Minuten und die fahren wieder 70 Kilometer und in Afrika wird ja, du hast Motorradtaxis, es wird alles mit Motorrädern transportiert. Dann Tuk-Tuks und Autos gibt es wenige noch.
Also das ist immer, es wird besser, indem man Klimaschutz betreibt und nicht weniger gut. Und wenn man es sich nicht leistet, dann wird es noch schlechter. Das war Ausgabe 48 heute. Danke Sigrid Stagel, danke Andreas Jäger für die Auskünfte. Wenn es noch Fragen gibt, bitte an sciencebusters.fm4.orf.at oder die Social Media Kanäle von FM4. Danke Martin Pieper für die Regie der Sendung. Danke Anna Theiratzbach am Telefon. Gleich gibt es die Sendung zum Nachhören auf ORF Sound. Mehr von uns Science-Busters gibt es zum Beispiel im Science-Busters Podcast oder live auf der Bühne. Unsere neue Show Weltuntergang für Fortgeschrittene, mit der wir auf Tour sind oder Ende des Jahres Bauernsilvester und Silvester, mit denen wir traditionell das Jahr abschließen. Mein Solo-Glückskatze gibt es dann auch wieder nächstes Jahr, 4. 5. Jänner im Kabarett Niedermeyer, 9. 10. Jänner im Theatercafé Graz. Da gibt es auch eine erstklassige Klimakatastrophen-Verschwörungstheorie, wo ich jetzt auch KI eingebaut habe, die auch sehr gut, passt auch sehr, also eigentlich alles, was dazu kommt, kann man in eine Verschwörungstheorie ganz gut einbauen. Die nächste Sendung, 49, kommt Montag, den 15. Dezember, noch 2025, mit Thomas Brudermann und Claudia Frick. Jetzt viel Vergnügen mit Sounds Like FM4. Schöner Nachmittag, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal hier auf FM4, dem Stadtbildsender des Vertrauens.